heruntergekommen, so heißt bei euch jetzt gerade die Gottesdienstserie, dafür seht ihr ziemlich gut aus. Genau, runterkommen, absteigen, das ist ja nicht so wirklich, was wir toll finden. Und trotzdem wünsche ich mir, dass für uns diesen Gottesdienst, dass wir es Gott gleich machen, auch hinabsteigen. Runterkommen und zwar da, wo unsere Träume wohnen, da, wo unsere Seele wohnt, da, wo unsere Verletzungen sind. Denn das, da passiert das Entscheidende. Ich habe euch einen Bibeltext mitgebracht. Ich möchte mit euch über eine Person aus der Bibel reden, die mich in den letzten Jahren sehr, sehr bewegt hat und sehr verändert hat und etwas Entscheidendes gezeigt hat. Und der Titel dieser Predigt heißt, nenn mich einfach Jakob. Und auch wenn dieser Titel erstmal jetzt noch keinen Sinn macht, am Ende der Predigt hoffentlich schon. Nenn mich einfach Jakob. Damit wir das meiste aus dieser Geschichte mitnehmen, ist es hilfreich, jetzt in den nächsten 2 bis 3 Stunden, die ich habe, uns mit dieser Person zu identifizieren, mit dieser Person Jakob aus dem Alten Testament. Damit wir uns ein bisschen darauf einlassen, vielleicht eine kleine Übung, dreht euch zu euren Nachbarn um und sagt, nennt mich einfach Jakob. Ja? Seit einem Jahr ist bei mir, ich meine, euch schreibe ich nicht so viele E-Mails, aber in meiner Signatur, meine E-Mails, steht seit einem Jahr etwas, nicht mehr nur mein Name, Michel Malzin, sondern zwischen diesen beiden M's ist seit ungefähr ein Jahr ist noch ein zusätzlicher Buchstabe hinzugekommen, nämlich Michel J. Malzin. Vor kurzem hat mein Vater das mitgekriegt, hat auch eine E-Mail gekriegt, von mir gelesen und hat mich dann gefragt, was ist denn da los? Ich kann mich gar nicht erinnern, dass wir dir einen dritten Namen gegeben haben. Nun, dieser Name hat genau das damit zu tun. Nenn mich einfach Jakob. Das ist meine letzte Predigt als Pastor der Thomas-Gemeinde. Ich hoffe, ich werde trotzdem noch wiederkommen, aber dann steht da nicht mehr dahinter Pastor Michel Malzin, sondern nur noch Michel J. Malzin. Und wie gesagt, ich bete, dass wir wirklich runterkommen heute, hinabsteigen in einen Ort, der entscheidend ist, damit wir zu der Person werden, die Gott sich vorgestellt hat. In den Ort, wo wir, wo unsere Träume wohnen, wo auch unsere Verletzungen liegen, wo unsere Seele wohnt. Ich hoffe und bete, dass wir berührt werden. Und das Beste ist, wie gesagt, wenn wir es schaffen, uns jetzt mit Jakob zu identifizieren. Dieser biblische Charakter Jakob, er zeigt wie kein anderer den Konflikt, den ich glaube, ich bin mal so ganz, sag das einfach mal, den wir alle kennen. Den Konflikt unserer Identität. Wer bin ich? Wer bin ich denn? Und da gibt es ja dieses Buchtitel, wer bin ich und wenn ja, wie viel? Und es ist eine gute Frage, wer bin ich? Wir alle haben einen Namen, wir alle haben ein Gesicht, wir alle haben ein Herz, eine Geschichte, eine Persönlichkeit. Und doch sind es mehrere Gesichter, die wir tragen. Und doch sind es mehrere Herzen, die in unserer Brust schlagen. Und doch sind es mehr Geschichten, die wir erzählen. Und Jakob verdeutlicht diesen Konflikt wie kein anderer in der Bibel. Der Konflikt, den wir alle kennen, da gibt es diese eine Person, die wir wirklich sind. Und dann gibt es die Person, die wir vorgeben zu sein. Der Konflikt zwischen der Person, die wir tatsächlich sind, und jene, die wir sein wollen. Wo wir uns wünschen, hey, das wäre doch toll, wenn wir so sind. Und wir werden hoffentlich sehen, wie wichtig es ist, unser falsches Bild von uns loszulassen und den Mut zu haben, wirklich hinabzusteigen und anzuerkennen, ja, das bin ich. Und uns wirklich begegnen, so wie wir wirklich sind. Weil ich glaube, wenn wir das schaffen, nur dann kann auch wirklich eine echte, tiefe Begegnung mit Gott passieren. Dieser Jakob, der wird uns begleiten, wie gesagt. Und es geht aber nicht so sehr, dass wir jetzt eine Begegnung mit Jakob haben, sondern eine Begegnung, wie gesagt, mit uns selbst. Und dann letztendlich mit Gott. Ich fange an, Jakob, der ist ja bekannt meistens, die meisten kennen von uns diese Geschichte, wo er mit Gott ringt, dort am Jabbok, in der Nacht. Ich lese uns diese Geschichte kurz vor aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 32, die ersten Verse. Dort heißt es, Kapitel 32, Vers 23. Mitten in der Nacht stand Jakob auf und überquerte den Fluss Jabbok an einer seichten Stelle zusammen mit seinen beiden Frauen. Darüber predige ich heute nicht. Und die beiden Mägden und seinen 11 Kindern. Auch seinen Besitz brachte er auf die andere Seite. Und dann Vers 25, nur er blieb allein zurück. Und jetzt dort in der Nacht, ganz alleine, passiert etwas Wunderbares. Dann, wenn wir alleine sind, wenn wir alles zurückgelassen haben, dort kann Gott meistens das Beste in uns tun. Dann, wenn wir alleine sind, manchmal auch von denen, die uns wichtig sind, unsere Lieben, dort allein in der Nacht begegnet Jakob, hat Jakob eine Begegnung mit Gott. Ich lese weiter. Und Jakob selbst blieb zurück. Da rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte heraufzog. Als jener merkte, der Mann, dass Jakob sich nicht niederringen ließ, schlug er auf dessen Hüftgelenk, sodass es sich ausrenkte. Dann sagte er, dieser Mann, lass mich los, die Morgenröte zieht schon herauf. Doch Jakob erwiderte, nein, ich lass dich nicht los, wenn du mich nicht vorher segnest. Wie heißt du? Das ist eine spannende Frage und die Frage werden wir öfters hören. Wie heißt du? Fragte der Mann. Und Jakob antwortete, ich heiße Jakob. Dort mitten in der Nacht ist dieser Ringkampf und Jakob hält an diesen Mann fest, eine Figur von Gott, ein Engel, Gott in Gestalt dieses Mannes. Und er sagt, ich lass dich nicht los, es sei denn, du segnest mich. Ich weiß nicht, wie ihr heute gekommen seid und was ihr für Erwartungen habt, aber es wäre toll, wenn ihr sagt, okay, ich bleibe heute hier und ich halte daran fest. Ich möchte, dass du mich segnest. Manchmal kommen wir nur, weil Sonntag ist und weil der zweite Advent ist. Es ist auch ein schöner Grund, in den Gottesdienst zu kommen. Aber was wäre, wenn du sagst, nee, ich will gesegnet werden. Gott, ich halte dich fest. Ich möchte, dass du mich berührst, dass du mit mir sprichst, dass du mich segnest. Dieser Jakob hat das in dieser Nacht gemacht. Er hat festgehalten. Das ist nicht die einzige Stelle, in der wir Jakob finden, wie er kämpft, wie er ringt, sondern es gibt andere Stellen auch. Jakob war so ein Kämpfer, der hat oft gerungen. Jakob ringt sein ganzes Leben lang. Ja, nicht nur sein ganzes Leben, schon bevor er überhaupt geboren worden ist, hat er gekämpft. Ich will euch das beweisen. Ich lese aus 1. Buch Mose Kapitel 25 vor. Dort lesen wir, wie der Vater von Jakob, Isaak, zu Gott betete, denn seine Frau Rebekka, die war unfruchtbar und konnte keine Kinder bekommen. Und dann steht da in Vers 21, 1. Mose Kapitel 25, Vers 21, Isaak aber bat den Herrn für seine Frau, denn sie war unfruchtbar und der Herr ließ sich erbitten und Rebekka, seine Frau, ward schwanger. Und dann steht da, und die Kinder stießen sich miteinander in ihren Leib. Da sprach sie, wenn's mir schon so gehen soll, warum bin ich überhaupt schwanger geworden? Jakob kämpft bereits im Mutterleib. Wenn das damals schon so ein Ultraschallbild gegeben hätte, dann hätte man da so zwei Leute gesehen mit Boxhandschuhen, die sich geboxt hätten irgendwie. Gab's aber nicht, deswegen konnte ich auch kein Bild zeigen. Aber die Kämpfer waren so stark, dass selbst die Mutter, die sich vorher nichts sehnlicher gewünscht hat, als endlich Kinder zu bekommen, schwanger zu werden, nun sagt, warum bin ich überhaupt schwanger geworden? 1. Mose 25, Vers 25. Das ist doch mein Muttertagsvers. Warum bin ich überhaupt schwanger geworden? Rebekka leidet und sie weiß nicht, was dieser Kampf in ihr bedeutet. Sie weiß nicht, was es bedeutet. Also geht sie los und fragt Gott. Die Kämpfe, die in uns toben, in uns, die Fragen, die uns umtreiben, die Schmerzen, die wir spüren, Rebekka geht damit zu Gott. Nicht nur zu ihren Freundinnen, nicht nur auf Facebook-Seite und nicht zu ihren Arzt, sondern sie fragt Gott, was ist das da? Was mir den Schlaf raubt, was mir Schmerz bereitet. Sie geht und fragt Gott. Frag ihn, denn er ist der Einzige, der unser Innerstes kennt. Klage nicht nur dein Leid und deine Schmerzen, sondern frage ihn doch mal. Und dann halt auch Stille, damit Gott Zeit hat zu antworten. Rebekka fragte, was ist das, was mich da so fertig macht? Was ist das, was mir den Schlaf raubt, was mir den Lebensmut nimmt? Fang an, dich zu fragen und frage Gott. Rebekka ging hin und fragte. Vers 23. Und der Herr sprach zu ihr, zwei Völker sind in deinem Leib und zweierlei Volk wird sich scheiden aus deinem Leibe und ein Volk wird dem anderen überlegen sein und der Ältere wird den Jüngeren dienen. Darüber werde ich jetzt nicht, nicht predigen, aber oft ist es so, dass die Schmerzen, die wir haben, dass die auf etwas Größeres hindeuten, als nur, dass wir vielleicht was Schlechtes gegessen haben. Oft ist es tiefer und größer. Geh und frage. Nächster Vers. Als nun die Zeit kam, dass sie gebären sollte, siehe, da waren Zwillinge in ihren Leib. Der erste, der herauskam, war rötlich, ganz rau, wie ein Fell. Und sie nannten ihn, das erste Kind, sie nannten ihn Esau. Ja, das war, also ich, mein Spitzname als Baby, bis ich vier Jahre alt war, war Kocek. Kennt ihr noch Kocek, ne? Wisst ihr, warum ich Kocek hieß? Weil ich hatte nix, also keine Haare, ne? Null gewachsen, keine Haare. Und deswegen war mein Name Kocek. Esau, der hieß Esau, weil er eben überall Haare hatte. Ja, nicht nur auf dem Kopf, sondern überall. Wo sind die behaarten Männer unter uns? Ja, das ist euer Heiliger hier. Das ist Esau. Nächster Vers, danach kam heraus sein Bruder. Und der hielt mit seiner Hand die Fersen des Esau. Das ist das erste Mal, dass wir, der Bibelleser von Jakob erfährt. Er hielt die Ferse Esau. Und deswegen nannte man ihn auch Jakob. Denn Jakob heißt übersetzt nichts anderes als Fersenhalter, Fersengreifer. Das ist sein Name. Das ist der Name, den er den Rest seines Lebens tragen wird. Fersengreifer. So wird er genannt werden von seinen Freunden, von allen, von den Lehrern. Den Menschen werden zu ihm sagen, hey, Jakob, Fersenhalter. Das ist, wie man ihn betitelt. Und das nur, weil er etwas gemacht hat in den ersten Sekunden seines Lebens, völlig unbewusst und unbedacht. Aber Leben ist manchmal so. Da haftet etwas an dir schon lange, bevor du überhaupt geboren worden bist. Da ist etwas, das dich verfolgt, an dir klebt, bevor du überhaupt denken und sprechen und dich für überhaupt irgendetwas entscheiden kannst. Jakob hielt an den Fersen von Esau fest. Er kämpfte. Er wollte vorbei. Jakob wollte der Erste sein, der Erstgeborene, aber er schaffte es nicht. 5 Sekunden eher vor seinem Bruder und alles wäre anders gewesen, aber nein. Sein Leben sähe anders aus, aber er war nur der Fersengreifer, der festgehalten hat, aber es nicht geschafft hat. Er war nicht der Erste, nicht der Sieger. Ja, bei uns, damals gab es noch so der große Kampf zwischen UdSSR, Russland und Amerika. Und da gab es wohl irgendwie so Olympische Spiele, und da, wo die beiden angetreten sind, nur die beiden Mannschaften, UdSSR, Russland gegen die USA. Und leider, und die USA gewinnt in diesem Kampf. Und nächsten Tag ist in der Presse zu lesen, in der Zeitung in Russland. Dort heißt es, UdSSR belegte ehrenvollen 2. Platz. USA wurde Vorletzter. So kann man das auch sehen. Erster sein. Wir leben in einer Welt, wo wir der Erste sein wollen. Und Erstgeborener, das war nicht nur ein Titel, wir müssen die Kultur damals verstehen, das war noch viel, viel mehr. Als Erstgeborener hattest du ungeheure Rechte und ungeheure Privilegien. Das Erbe zum Beispiel wurde nicht nur einfach gleichmäßig aufgeteilt, sondern dem Erstgeborenen standen mehr als 90% zu von dem ganzen Besitz. Und dann die restlichen 10% wurden auch nochmal aufgeteilt, inklusive des Erstgeborenen. Erster sein, vorne sein, das ist das, was Jakob wollte von Anfang an. Und ich glaube, nicht nur Jakob. Wir leben in einer Zuerst-komm-ich-Welt. Erst komm ich und dann komm ich und pausenlos geht's nur um mich. Das ist unsere Kultur, das ist die Maxime dieser Welt. Vielleicht leben wir nicht immer offensichtlich so, aber das ist es doch, worum es geht. Erst komm ich. Dieser Erst-Ich-Instinkt, den haben wir alle von Beginn an. Weiß nicht, man muss Kindern doch nicht beibringen, meins zu sagen, oder? Man muss ihnen beibringen, Danke zu sagen. Man muss Kindern nicht beibringen, Nein zu sagen. Nur meine Frage, wie können wir inmitten einer Zuerst-komm-ich-Welt eine Zuerst-kommt-Gott-Mentalität leben? Ist das überhaupt möglich? Tagtäglich wird uns eingetrichtert, dass sich alles um uns dreht. Dass unser Ego das Wichtigste ist, dass wir das Zentrum des Universums sind, dass es nichts Größeres und Wichtigeres gibt als ich. Ist es möglich, zuerst sich um das Reich Gottes zu kümmern, um seine Gerechtigkeit, anstatt um mich? Und nur mal ganz kurz Nebenbemerkung, sich um sich kümmern und um sich kümmern, ist ein Riesenunterschied. Sein Ego in den Mittelpunkt zu stellen oder seine Seele zu kennen, ist ein riesenweiter Unterschied. Die Menschen, dass sie sich um sich kümmern, um ihre Seele, das ist nicht, was propagiert wird. Dass unser Ego im Mittelpunkt steht und dass es um uns, um unsere Bedürfnisse, um alles, was wir toll finden, dass es uns gut geht, das ist, dass zuerst ich komme, das ist das, was uns kaputt macht. Erster sein. Letztes Jahr um diese Zeit, meinen zweiten Advent, habe ich nicht zu Hause vollbracht, sondern in Frankfurt in einer Klinik. Ich war ein halbes Jahr krankgeschrieben. Burnout nennt man das. Das ist so der Modename. Letztendlich ist es eine Depression. Und ich war dort in dieser Klinik und es war eine total schwere Zeit, aber die für mich, denke ich, die wichtigste Zeit in meinem Leben. Und mal ganz ehrlich zu sein, was ich dort alles gelernt habe und gesehen habe und erkannt habe, war oft sehr erschreckend. Eine sehr, sehr erschreckende Sache war, zu bemerken, wie sehr ich Erster sein möchte, wie sehr es in meinem Leben um mich geht. Ich will mal ein bisschen persönlich werden. Ich war dort in einer Station, da waren 12 Leute ungefähr, 12 bis 16 Leute. Und wir hatten dann zusammen gegessen, manchmal auch so Gruppentherapien gehabt. Und da gab's so zwei Leute. Der eine, der kam, der war frisch dabei und der war 21, absolut arrogant, Gruppentherapie. Der wusste immer genau, was der andere hatte und wie es richtig geht. Also sowas von arrogant und ich merkte, wie ich nur den Hals kriege. Solche Menschen, weiß nicht, da dachte ich, das gibt's doch gar nicht. Und dann war noch eine, die war total langsam. Total langsam. Und das ist auch etwas, wo ich merke, das ist doch Wahnsinn. So, auf jeden Fall Therapie und hat einen Therapeuten. Und ich saß dann eines Tages bei ihm dann und hat gemerkt, ich kriege immer so einen Hals. Gerade der so arrogant ist. Und ich habe dann meinen Therapeuten gefragt. Ich sage, Was soll das? Wieso? Ich weiß, das hat bestimmt etwas mit mir zu tun, aber sowas Arrogantes, da kriege ich echt, das ist gar nicht. Und dann hat mein Therapeut gesagt, und der hat noch nicht mal lange überlegt, der hat das gleich gesagt, das nehme ich ein bisschen übel, der hat gesagt, Herr Malzin, das ist ganz einfach. Sie wissen einfach nur noch nicht, wie arrogant und überheblich Sie selbst sind. Ist eine tolle Klinik, nur nebenbei, und toller Ding. Aber ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Ich überheblich? Ne? Unsere Passwörter in der Gemeinde fangen alle mit Dienen an. In Demut macht mir doch keiner was vor, dachte ich. Dienen, das gehört zu mir. Aber ich habe gemerkt, ich habe das genutzt, um letztendlich Erster zu sein, um größter zu sein, um wichtig zu sein. Und wie viel Arroganz da versteckt ist. Ich will nicht sagen, dass ich fertig bin, aber für mich persönlich zu erkennen, wie sehr sich alles um mich dreht und gedreht hat und auch im ganzen Dienst um Gott und alles Mögliche, man kann das so gut tun und man weiß es oft selbst gar nicht. Wie oft es um einen selbst geht, zu erkennen, ich bin da noch nicht fertig, aber das tut weh, zu erkennen, dass es einen Gott gibt und dass ich es nicht bin. Und man hat sich so sehr daran gewöhnt, der Helfer zu sein und der Gute zu sein und der Richtige zu sein und zu wissen, was richtig ist und wer falsch ist und so. Und das zu erkennen, nein, das ist es nicht. Jesus sagt, Matthäus 20, die Ersten werden die Letzten sein. Und das ist oft so. Du bist zwar der Erste, aber du wirst merken, am Ende bist du ganz alleine. Am Ende bist du der Letzte. Am Ende hast du nichts mehr. Der Preis, den du zahlen musst, um der Erste zu sein, heißt Einsamkeit. Denn wenn wir nur uns selbst sehen, dann sehen wir auch nur uns selbst. Wenn wir nur fragen, was es uns bringt, dann haben wir am Ende auch nur noch uns. Dann werden wir am Ende ja alleine sein. Ein zuerst Ich-Leben ist anstrengend und es macht dich kaputt. Es zerstört dich und es zerstört vor allem all deine Beziehungen, die du hast zu den Menschen, die dir besonders wichtig sind. Wenn du in dir selbst gefangen bist, dir selbst genügst, dann wirst du am Ende ein ziemlich einsames Leben leben. Das ist das, was Jesus sagt. Die Ersten, ja, sie werden die Letzten sein. Jesus sagt einmal in Lukas 9, wird er zitiert, dort sagt Jesus, du kannst alles gewinnen, du kannst alles haben. Aber was nützt es dir, wenn du die ganze Welt gewinnst, aber am Ende dich selbst verlierst und deine Seele? Was nützt es dir? Das ist die Frage, die Jesus stellt und ich will die Antwort geben. Es nützt gar nichts. Es nützt gar nichts, wenn du alles gewinnst. Was nützt es dir, Jakob, will ich fragen. Jakob, was nützt es dir, wenn du nach den Versen greifst, wenn du nach Status greifst, nach Anerkennung, nach Erfolg, nach Sicherheit, um am Ende herauszufinden, dass du zwar alles besitzt, aber dass du dich selbst verloren hast. Dass du zwar alles hast, Erstgeburtsrecht, Erstgeburtssegen, aber du hast gar nichts. Du hast dich verloren. Du kannst so viel haben, du kannst die ganze Welt haben, du kannst sogar ein frommes Gefühl haben und du kannst alles haben, aber es nützt dir nichts, wenn du dich selbst verlierst. Und die Frage ist, wie kann ich mich finden? Wie kann ich mich finden? Und zwar nicht mein Ego, sondern meine Seele. Und ich will dich fragen, kennst du den Weg zu deiner Seele? Kennst du den Weg zu deinem Herzen? Und wie sieht dieser Weg aus? Ist er zugewachsen? Weißt du, kennst du diesen Weg? Weißt du, wo deine Seele wohnt? Für mich war es, ich habe so viele Jahre mit Gott geredet, aber nie mit meiner Seele. Und letztendlich glaube ich auch nie wirklich mit Gott. Wie oft wird in der Bibel, in den Psalmen, wie oft reden die Psalmisten, meine Seele, warum bist du so unruhig in mir? Wie oft wird da mit der Seele gesprochen? Weißt du, kennst du deine Seele? Weißt du, was sie mag? Welche Farbe? Welchen Ort? Was ihr gut tut? Ich bin dabei, es zu lernen. Musste 38 Jahre alt werden. Ich kannte alle möglichen. Eine Gemeinde, aber mich selbst und meine Seele. Du kannst alles haben und dich selbst verlieren. Oh ja. Weißt du, wo du deine Seele treffen kannst? Um sich zu finden, es ist nötig, sein Ego zu verlieren. Und Jesus sagt, das ist ein Geheimnis. Wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer es verliert um seines Namens willen, der wird es finden. Aber solange wir nur nach uns greifen, nach den Versen, nach den zuerst komme ich, nach Status, solange das unser Ziel ist, solange werden wir uns verlieren. Uns und dann auch unsere Nächsten, unsere Beziehung. Viele Beziehungen klappen nicht, weil die Beziehung zu uns selbst nicht klappt. Jakob greift nach den Versen, aber trotzdem ist er nur Zweiter. Weiter in der Geschichte von Jakobs, wir spulen etwas vor. Wisst ihr, Jakob bedeutet nicht nur Fersengreifer, nein, Jakob hat auch eine andere Bedeutung. Der Name bedeutet auch Blender, Überlister. Und das ist das, was Jakob gelebt hat, das war er. Er hat den Namen alle Ehre gegeben. Er hat geblendet, er hat überlistet, er hat hintergangen, er hat betrogen, er hat gelogen. Einmal hat er hat die Schwächen der anderen ausgenutzt für seinen eigenen Vorteil. Einmal den Hunger seines Bruders für eine Suppe hat er ihm um das Erstgeburtsgerecht gebracht. Aber darum will ich heute nicht reden. Jakob, wie gesagt, er erschleicht sich. Er hat jetzt alles. Er hat das Erstgeburtsrecht. Dein Bruder hat ihm das verkauft für eine Suppe Linsen. Er hat jetzt eine sichere Zukunft. Er hat viel Geld. Er hat Besitz. Er hat Sicherheit. Aber kannst du fragen, ist er glücklich? Ist er damit zufrieden? Nein, ist er niemals. Wenn du dir selbst der Wichtigste bist, wirst du niemals genug haben. Wird alles, was du hast, nicht genügen. Es genügt nämlich nicht, reich zu sein, du musst nämlich reicher werden. Es genügt nicht, dass dein Kind schlau ist, nein, dein Kind muss schlauer sein als alle anderen. Es genügt nicht, gut zu sein, du musst besser sein. Wer sich selbst nicht kennt, wird niemals genug haben, niemals. Jakob hat das Erstgeburtrecht, aber jetzt will er auch noch den Erstgeburtssegen haben. Und sein Bruder Esau, wir erinnern uns, der mit den Haaren, er wuchs zu einem starken, stattlichen Mann. Er war Papas ganzer Stolz. Und er war stark, er war kräftig, er war handwerklich geschickt, ein guter Jäger, ein Angler, ein Kämpfer. Er liebte die Natur, er liebte es draußen zu sein, Wind und Wetter zu trotzen. Esau war ein typischer Junge, ein richtiger Mann. Er konnte mit Waffen umgehen, alles Mögliche. Jakob, der steht in der Bibel, er blieb lieber bei den Zelten. Also er guckte lieber Germany's Next Topmodel und so und blieb zu Hause bei Mama. Er konnte gut umgehen mit Bratpfannen wahrscheinlich. Ich lese uns weiter die Geschichte, oder will sie uns erzählen, aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 27. Isaak war mittlerweile alt geworden, der Vater, und er wusste, er hat nicht mehr lange zu leben. Und er wollte nun seinen Segen, den Erstgeburtssegen, auf seinen Sohn Esau weitergeben. Und deswegen sagt er eines Tages zu seinem Sohn Esau, ich bin nun alt geworden, ich weiß nicht mehr, wie lange ich noch zu leben habe, nimm den Bogen und Köcher und ein paar Pfeile und geh hinaus aufs Feld und mach mir ein schönes Stück Wild, so wie ich es jage, wie ich es mag, und bring es mir, dass ich es esse, damit ich dich dann segnen kann. Nun, Rebekka hört diese ganze Unterhaltung.
Ich weiß nicht wie, aber es stand, die Zelte waren, hat nicht eine dicke Zeltwinde. Sie hat auf jeden Fall es gehört und sie hat gesagt, wow, was ist jetzt los? Und dann geht sie zu ihrem Sohn, zu Jakob, und sagt, pass auf jetzt, jetzt ist deine Chance. Geh raus, schlachte, hol zwei Ziegen, ich bereite das so vor, wie dein Vater das mag. Du nimmst dir ein paar Felle, ziehst dir Kleidung von Esau an, dass du so riechst wie er, und dann bringst du deinem Vater das Essen, und dann bekommst du den Erstgeburtssegen. Man könnte jetzt denken, wenn man das so liest, dass das ja die Idee von der Mutter ist. Ne? Wo du denkst, okay, er kann ja nichts dafür. Ich habe nachgerechnet, Jakob war 76 Jahre alt. Ja, wenn du in der 76 Jahre immer noch tust, was die Mama sagt, da ist irgendwas schiefgelaufen. Jakob konnte sich entscheiden, er hat das mitgemacht. Und das ist das, was er wollte, das ist, was er konnte. Er wollte immer Esau sein, er wollte der Erste sein, er wollte so sein wie Esau, er wollte das haben, was Esau hat. Vers 18 heißt es dort, und er ging hinein zu seinem Vater und sprach, nachdem er sich umgekleidet hatte, nachdem er sich verkleidet hatte, ging er rein zu seinem Vater, um den Segen zu holen. Und der Vater sprach, wer ist da? Und er sagte, hier bin ich. Ich lese wirklich vor. Und er ging hinein zu seinem Vater und sprach, mein Vater. Und Isaak antwortete, hier bin ich. Wer bist du, mein Sohn? Er will gesegnet werden und er wird gefragt, wer bist du? Und Jakob sagt, wer er ist. Die Person, die er gern sein möchte. Er nennt den Namen. Er sagt, ich bin Esau, dein Erstgeborener. Jakob sprach zu seinem Vater, ich bin Esau, dein erstgeborener Sohn. Ich habe getan, wie du mir gesagt hast. Komm nun, sitz dich hin, iss von meinem Wildbrett, auf das mich deine Seele segne. Isaak aber sprach zu seinem Sohn, wie hast du das so bald gefunden, mein Sohn? So schnell alles gejagt und fertig? Er antwortete, Jakob, der Herr, dein Gott, bescherz mir. Er benutzt Gott für seine Lügen, für seinen Plan, für sein Leben. Und nur weil es fromm klingt, heißt es nicht, dass es gut ist. Man kann Gott so gut gebrauchen, so gut nutzen für seinen Plan, für sein Esau-Leben. Er hat es gemacht, keine Skrupel. Da sprach Isaak zu Jakob, tritt herzu, mein Sohn, dass ich dich betaste, ob du mein Sohn Esau bist oder nicht. Und dann kommt er nahe und er wird berührt. Und Jakob, nicht nur Jakob, ist da, du kannst so gut deine Rolle spielen, du kannst so gut sein, dass du selbst die, die am nächsten stehen, dass du die blendest. Dass sie geblendet werden und nicht wissen, was echt an dir ist. Sie fühlen dich, sie reden mit dir, sie sehen dich, aber sie wissen nicht, was echt an dir ist. So trat Jakob zu seinem Vater Isaak, und als er ihn betastet hatte, sprach er, die Stimme ist Jakobs Stimme, aber die Hände sind Esaus Hände. Und er erkannte ihn nicht, denn seine Hände waren rau wie Esaus, seines Bruders Hände. Ja, der hat Fell umgelegt. Und er segnete ihn und sprach noch einmal, bist du mein Sohn Esau? Er antwortete, ja, ich bin's. Und dann küsste er ihn und segnete ihn. Und man könnte denken, Plan geglückt. Er hat jetzt alles. Er hat das Erstgeburtsrecht, Erstgeburtssegen. Er hat bekommen, was er wollte. Die Frage ist, zu welchem Preis? Denn so gut der Plan auch war, was kommt denn dann? Wie geht es weiter, wenn du das hast, was du willst? Und ich habe gesagt, du wirst niemals glücklich werden. Und so auch bei Jakob nicht. Denn in dem Moment, als sie Isaak Jakob segnete, kam Esau rein. Und ihr wisst, wo er war? Er war auf der Jagd. Er hatte Waffen. Jakob hatte nur Bratpfannen. Ne? Stein, Schere, Papier. Stein gewinnt gegen Schere. Bratpfanne verliert gegen Waffen. Also kommt Rebekka, die kriegt das natürlich mit. Esau ist stinksauer, hat alles verloren. Er hat sogar noch den Segen seines Vaters. Er ist stinksauer, er will Jakob unbedingt.
Er will Rache üben. Und die Mutter kriegt das mit und er geht zu Jakob und sagt, Jakob, lauf, lauf, Jakob, lauf, renn, renn so schnell du kannst. Und Jakob musste fliehen, Jakob musste fliehen. Jakob musste fliehen. Er hatte zwar den Segen, aber er konnte nicht bei seinem Vater bleiben. Er musste seine Heimat verlassen, seine Freunde verlassen, seine Familie verlassen. Er hat alles verloren, was er hatte. Wisst ihr, wenn man und er musste fliehen, und zwar 21 Jahre lang musste er sich verstecken. 21 Jahre lang hatte er Angst. Wann, hinter jeder Ecke hat er seinen Bruder vermutet, dass er ihn vielleicht doch findet und ihn umbringt. Er hatte 21 Jahre Angst. Er musste 21 Jahre lang in der Fremde leben, irgendwo, nicht zu Hause. Wisst ihr, wenn man kann etwas bekommen und dann, wenn man es hat, will man es gar nicht mehr. Nicht, weil es schlecht ist, sondern weil du nicht du bist. Weil das, was du hast, noch nicht zu dir passt. Oder weil du es bekommen hast auf eine Art und Weise, die nicht richtig war. Und jetzt passt auf, vielleicht wenn ihr nur diesen einen Satz merkt, dann merkt euch diesen Satz. Gott kann nicht die Person segnen, die wir nur vorgeben zu sein. Jakob dachte, er hatte den Segen, aber es war kein Segen, es war Fluch. Es war Verstecken, es war Angst. Denn Gott kann nicht unser falsches Ich segnen. Gott kann nicht die Person segnen, die wir nur vorgeben zu sein. Gott kann Jakob nicht segnen, wenn er sich als Esau verkleidet. Gott kann mich nicht segnen und Gott kann dich nicht segnen, wenn du versuchst, jemand anders zu sein. Wenn du nicht weißt, wer du bist, wo deine Seele wohnt, wer deine Seele ist und was sie braucht. Du kannst dich noch so gut verkleiden und du kannst dich noch so gut verstellen, du kannst vielleicht auch alles bekommen, aber am Ende musst du dich verstecken, am Ende musst du dich fliehen, am Ende weiß keiner, wer du wirklich bist. Und am Ende vielleicht auch noch nicht mal mehr du selbst. Und wir alle tragen in uns diese Kluft zwischen der Person, die wir sein wollen, und die Person, die wir wirklich sind. Also erfinden wir eine Person, die diese Kluft überbrückt. Da gibt es den Michel, wie er gern sein möchte. Schlagfertig, schlau, vollmächtig, weise, liebevoll, geduldig. Der hält, was er verspricht. Und dann gibt es den Michel, wie er wirklich ist. Und da ist diese Kluft zwischen der einen und der anderen Person. Also gibt es eine andere Person, die so tut, als ob. Fake it till you make it. Das ist ein Manager-Weisheit. Und das machen ja nicht nur Manager, das machen wir alle. Fake it till you make it. Tu so, als ob. Und schaut mich doch nicht so komisch an. Ihr wisst doch, wovon ich rede. Wir haben unsere Felle, die wir unsere Arme wickeln und unser Nacken legen, damit wir so aussehen, als ob. Wir haben unsere Esaus-Kleidung, die wir anziehen, die so riecht und so aussieht, als ob. Wir haben es gelernt, so zu reden und so zu handeln und so zu laufen und so, dass alle denken, dass wir der sind, der wir gerne sein wollen. Und Gemeinde, christliche Gemeinde, ist ein super Ort, wo man das zur Perfektion ausbauen kann. Leider. Mag sein, du bekommst, was du willst, aber wie gesagt, am Ende wirst du alleine sein. Am Ende wirst du dich selbst verlieren. Weil am Ende du nicht der Erste, sondern der Letzte bist. Weil du am Ende merkst, dass das alles gar kein Segen war, was du dachtest, was ein Segen ist. Was nützt es dir, wenn du die ganze Welt gewinnst und deine Seele verlierst? Was nützt es dir, wenn du den Segen deines Vaters hast, aber nicht bei deinem Vater sein kannst? Wenn du dich verstecken musst, was nützt es dir? Du kannst vielleicht deinem Partner etwas vorspielen. Du kannst vielleicht deinen Kindern so etwas vormachen. Es kann sein, dass du dich sogar selbst betrügen kannst, aber glaub mir, Gott können mir nichts vormachen. Und seinen Segen bekommen wir nicht, wenn wir nicht uns selbst kennen. Er sieht nicht nur unsere Masken, sondern unsere Seele, unser Herz. Und er weiß, dass das, was wir zeigen, nicht deckungsgleich ist mit dem, was da in uns ist, was er in uns hineingelegt hat. Gott kann dich nur segnen, wer du wirklich bist. Nicht derjenige, den du vorgibst zu sein. Und Jakob musste das auf die harte Tour lernen, 21 Jahre. Und ich komme jetzt zum Ende. Er musste das auf die harte Tour lernen, 21 Jahre, fern seiner Familie, auf der Flucht, mit Angst und Schuld. Und nach 21 Jahren merkte er, das ist doch kein Segen, ich muss umkehren. Er hofft auf Vergebung, er hofft auf Zusammenführung, er hofft auf echten Segen. Er kehrt um und er hofft, dass sein Bruder ihn vergibt. Aber bevor sein Bruder ihn vergeben kann, bevor er den Segen bekommt, den echten Segen, bevor er sich mit seinem Bruder versöhnen kann, muss er sich mit sich selbst versöhnen. Muss er eingestehen und sehen, wer er ist. Wie gesagt, 21 Jahre lebte er in der Fremde. Er gründete eine Familie, er bekam viele Kinder, er bekam Reichtum. Du kannst, wie gesagt, die ganze Welt gewinnen. Er bekam Kinder, er hatte Erfolg. Doch dann, manchmal braucht es ein ganzes Leben, um festzustellen, dass das, was du immer wolltest, nicht das ist, was du wirklich brauchst. Und so auch Jakob. Also kehrte er um, er geht nach Hause. Und das ist eine wunderbare Geschichte, könnt ihr selbst lesen, wie Versöhnung passiert. Aber bevor diese Versöhnung passiert, bevor er sich mit seinem Bruder trifft, wie gesagt, muss er sich selbst treffen. Und Gott trifft ihn. Und dann ist wieder diese Stelle, die ich euch vorhin vorgelesen habe, aus 1. Mose 32, dort in dieser dunklen Nacht. Mittlerweile ist Jakob 97 Jahre alt. Sein ganzes Leben lang hat er nach irgendetwas gegriffen, was ihm nicht gehörte. Hat nach etwas gegriffen, nach Erster sein, nach Erfolg, nach Ruhm. Und jetzt kommt Gnade in sein Leben, jetzt kommt Gott, begegnet er Gott. Und diesmal lässt er alles los und hält fest. Wenn Gnade in dein Leben kommt, dann lass alles los und halt daran fest. Lass alles los, halte daran fest. Vers 25, Kapitel 32. Als er allein zurückgeblieben war, rang mit ihm ein Mann, bis die Morgenröte aufstieg. Als der Mann sah, dass er ihn nicht besiegen konnte, berührte er sein Hüftgelenk. Jakobs Hüftgelenk rankte sich aus, als er mit ihm rang. Er sagte, dieser Mann, lass mich los, denn die Morgenröte ist aufgestiegen. Er entgegnete ihm, ich lass dich nicht los, es sei denn, du segnest mich. Und diesmal hält er fest. Diesmal hält er an den richtigen Sachen fest. Diesmal hält er an Gott fest. An den wahren Segen. Aber bevor der Segen kommt, passiert jetzt das Entscheidende. Genau wie damals beim Vater. Vers 28. Der Mann fragte ihn, wie ist dein Name? Und Jakob sagte, er sagte es. Jetzt mit 97 Jahren hat er den Mut zu sagen, ich bin Jakob. Ich bin der Fersenhalter. Mein Name ist Betrüger. Mein Name ist Erschleicher. Jetzt mit 97 Jahren konnte er endlich eingestehen, wer er ist. Und er sagte seinen Namen, wer er wirklich ist. Ich bin Jakob. Ich bin nicht Esau, sondern ich bin Jakob. Der Betrüger, der immer versucht hat, Erster zu sein. Und ich weiß nicht, ich hoffe nicht, dass wir 97 Jahre alt werden müssen. Ich musste 38 Jahre alt werden. Aber wer bist du? Ich sage, wenn du noch die Fersen festhältst und alles Mögliche festhältst, es ist schwer, seine Seele zu finden. Ich bin Jakob. Und als er endlich das sagen konnte, es ist eine faszinierende Geschichte, als er das endlich sagen konnte, als er zugibt, Jakob, wer er ist, was ist dann passiert? In dem Moment gibt Gott ihnen einen neuen Namen. In seinem Misserfolg, in seinen Schwächen, in deinem Schwächen, in meinen Schwächen, in unserem Scheitern, dort ist Gott am besten. Wenn wir wirklich erlösungsbedürftig sind, dann kann er uns wirklich erlösen. Doch lass uns doch endlich auch erlösungsbedürftig sein. Als Jakob das sagen konnte, gab Gott ihm einen neuen Namen. Und er gibt dir einen neuen Namen. Und er nennt dich heilig und er nennt dich gerecht. Er nennt dich mein Sohn, er nennt dich meine Tochter. Er nennt dich rein und geliebt. Vers 29, er sagt, der Mann, Gott sagt, nicht mehr Jakob wird man dich nennen, sondern der neue Name wird sein Israel. Denn mit Gott und Mensch hast du gestritten und gesiegt. Und wisst, was Israel heißt? Israel heißt, Gott triumphiert. Und das heißt für Jakob, ich muss nicht mehr Erster sein, ich muss nicht mehr gewinnen, ich muss nicht mehr überall Erster sein. Gott siegt. Er hat einen neuen Namen, er bekommt eine neue Identität. Er heißt Israel. Und jetzt dachte ich, wow. Und dann war ich ein bisschen irritiert, weil ich, wenn ich weiterlese die Geschichte, die hat mich so fasziniert von Jakob. Ich hat mich irritiert, dass, wenn man weiterliest, dass Jakob immer noch Jakob genannt wird. Man könnte ja denken, jetzt hat er eine neue Identität, jetzt ist er Israel. Aber es ist ganz komisch, dass in der Bibel immer mal wird er Israel genannt und mal wieder Jakob. Und ich habe mich gefragt, warum ist das so? Warum ist er, heißt jetzt nicht, er ist doch jetzt Israel. Warum ist das so? Und auch das ist Evangelium. Wisst ihr, weil Veränderung ein Prozess ist. Veränderung ist ein Prozess. Nur weil ich jetzt einen neuen habe, neuen Namen habe, eine neue Identität, heißt das nicht, dass ich nicht mehr zu kämpfen habe, dass ich nicht mehr falle, nicht mehr strauche, nicht mehr versage, dass ich nicht immer noch auch noch Jakob bin. Ja, ich bin Jakob, auch wenn ich Isaak heiße, aber da ist immer noch Jakob in mir. Und so wird auch Jakob weiter genannt durch die Bibel. Und was ist das für ein Trost? Und jetzt zum Schluss, Vers 30, der letzte Vers. Nun fragte Jakob, nachdem er gesegnet worden ist, einen neuen Namen hatte. Jetzt ganz spannend, Namen ist, also hier geht es viel um Namen, wie ihr merkt. Nun, Vers 30, nun fragte Jakob, nenn mir doch deinen Namen. Er entgegnete aber, was fragst du mich nach meinem Namen? Der ist nicht wichtig. Jakob fragte nach dem Namen, aber er bekommt keine Antwort. Weil Gott war dort nicht, um ihm zu zeigen, wer Gott ist und wie er heißt, sondern er war dort, um Jakob zu zeigen, wie er heißt. Um zu zeigen, wer er selbst ist. Und das ist entscheidend. Und trotzdem ist die Frage wichtig, wie heißt du denn? Mir ist ja die Geschichte eingefallen aus dem zweiten Buch Mose, dort wo Mose die gleiche Frage stellt, die einst Jakob gestellt hat. Viele Jahre sind vergangen, wir sind im zweiten Buch Mose. Jakob ist schon lange tot, das Volk Israel lebt in der Sklavenschaft in Ägypten, ohne Heimat, ohne Ziel, ohne Hoffnung, vieles passiert. Und dann dort erscheint, lesen im zweiten Buch Mose, erscheint Gott einem Mann mitten in der Wüste, im Feuer, in einem Dornbusch, der brennt, aber doch nicht verbrennt. Zweiten Buch Mose, Kapitel 3. Und dort fragt Mose dieselbe Frage, die doch Jakob gestellt hat, aber worauf keine Antwort gekriegt hat. Mose sagte, nehmen wir an, okay, ich gehe jetzt zum Pharao, ich gehe zurück nach Ägypten und sagt, ihr sollt mein Volk gehen lassen. Aber wenn ich da hingehe und die Leute fragen mich, wer hat dich denn geschickt? Welcher Gott ist das denn? Was soll ich denn sagen? Wie ist dein Name? Und Gott sprach da zu Mose, nachzulesen, zweiten Buch Mose, dort sprach Gott zu Mose, ich bin, in diesem Vers kennen wir, ich bin, der ich bin. Das ist mein Name. Das ist, was du zu den Israeliten sagen sollst. Ich bin, hat mich zu euch gesandt. Und wie groß und wunderbar dieser Vers ist und oft darüber gepredigt, es ist nicht das Einzige, was Gott sagt, wie er heißt. Denn der nächste Vers, das nächste, was Gott sagt, hat mich zutiefst berührt. Gott sagt, du willst wissen, was für ein Gott ich bin? So sollst du, so heißt es, so sollst du den Israeliten sagen. Der Herr, euer Gott, euer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks. Und man könnte denken, dass er jetzt sagt, und der Gott Israels, denn das ist Jakobs gute Seite, das ist der neue Jakob. Wenn du Gott bist und du dich vorstellen willst, würdest du nicht sagen, ich bin der Gott Israels? Würdest du nicht wollen, dass du der Gott ihrer guten Seite bist? Wäre es nicht angebracht zu sagen, dass du der Gott Jakobs bist, der mit Jakob gerungen hat, der mit ihm gekämpft hat, der gewonnen hat? Aber Gott sagte zu Mose und Gott sagte zu mir, und ich glaube, er sagt zu dir, wenn du wissen willst, wer ich bin, dann musst du verstehen, ich bin der Gott Jakobs. Ich bin der Gott Jakobs, der Gott von dem Teil in mir, den niemand sehen darf. Ich bin der Gott Jakobs. Ich bin nicht nur der Gott deiner Erfolge. Ich bin der Gott deiner Verfehlungen. Ich bin der Gott deiner Scham. Ich bin der Gott deiner Unzulänglichkeit. Ich bin der Gott Jakobs. Das ist der Gott, der ich für dich bin. Ich bin nicht nur der Gott deiner Siege, sondern ich bin der Gott deiner Zerbrochenheit. Ich bin auch der Gott deiner Trauer, der Gott deiner Schuld. Ich bin der Gott Jakobs. So sollst du sagen, wer ich bin. Ich bin nicht nur der Gott deiner Stärke, sondern ich bin auch der Gott deiner Schwachheit, deines Schmerzes. Ich bin der Gott deiner Dunkelheit und der Gott deiner Falschheit. Ich bin der Gott Jakobs. Und ich bin froh, dass mein Gott nicht nur der Gott Israels, sondern der Gott Jakobs ist. Ich mag beten. Guter Gott, wir geben uns selbst so viele Namen. Oft machen wir uns fertig und betiteln uns und oder spielen irgendwas vor. Ganz oft der Mut fehlt, wirklich anzuerkennen, wer wir wirklich sind. Aber du hast Sehnsucht danach, dass wir auch absteigen, heruntersteigen, hinabsteigen, herunterkommen. Die Tiefe unserer Seele. Und anerkennen, wer wir sind, weil du es längst anerkannt hast, weil du es längst angenommen hast, weil du dich offenbart hast als genau dieser Gott, der Gott Jakobs. Ich danke dir, dass wir das feiern dürfen, dass du dieser Gott bist, der Gott Immanuel, der mit uns ist, der hinabsteigt in unseren Stall, in unser Leben. Und ich möchte dich so bitten, für mich, dass du mir weiter Mut gibst und für uns, dass du uns weiter Mut gibst, diesen Weg zu gehen. Den Weg zu unserer Seele, den Weg zu uns selbst, weil dort der Ort ist, wo du auf uns wartest. In Jesu Namen. Amen.